Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Themen in Graubünden. Trätien Energie präsentiert das Rekordergebnis und kündigt den Schritt auf Rumänien an. Wahlplakat, Flugblätter und Internetauftritt, was den Bündner Parteien das Schaulaufen vor der Regierungsratswahl wert ist. Und die Wirtschaftskrise merkt auch die Stadt Chur. Die Steuereinnahmen sind letztes Jahr massiv zurückgegangen. Das Wetter, viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Ein Mikrofon der Silvio Lichti. Der Bündner Stromkonzern Rätien Energie hat letztes Jahr so viel verdient wie noch nie. 112 Millionen Franken sind dem Unternehmen unter dem Strich geblieben und das trotz Wirtschaftskrise. Für die Zukunft will man vor allem eins, nämlich weiter wachsen. Rumänien soll darum ein neuer wichtiger Markt werden. Peter Traxler.
Ausgerechnet letztes Jahr, wo die Wirtschaft im In- und Ausland grosse Probleme hatte, macht Rätien Energie einen Rekordgewinn von 111 Millionen Franken. Das mag auf den ersten Blick erstaunen, die Erklärung ist aber einfach. Weil das Steuergesetz geändert hat, hat Rätien Energie viel weniger Geld für die Steuern müssen auf die Seite legen und das hat man jetzt unverhofft in der Kasse. Aber das eigentliche Geschäft, nämlich die Stromproduktion und der Handel, ist unterm Strich schlechter gelaufen als letztes Jahr. Man hat zwar mehr Strom verkauft, allerdings zu tieferen Preisen, sagt der Verwaltungsratspräsident Eduard Rickli.
Wenn wir die Leistung anschauen in Schweizer Franken, also sprich der Umsatz, dann ist der ziemlich exakt auf die Höhe vom Vorjahr. Wenn wir die Leistung, die technische, anschauen, in Gigawattstunden oder Terawattstunden ausdrückt, dann ist die deutlich höher geworden, etwa 15%. Und der Unterschied, der sich sonst eigentlich niederschlagen in einem höheren Umsatz in Franken, der ist eben nicht standgekommen, weil die Preise niedriger gewesen sind.
Trotz schwieriger Bedingungen und tiefen Preisen redet Rätien Energie von einem soliden Ergebnis. Jahr für Jahr ist der Konzern gewachsen, der Umsatz ist gestiegen und auch die Zahl der Mitarbeiter hat auf heute rund 650 zugenommen. Sogar letztes Jahr hat der Konzern rund 40 neue Stellen geschaffen, die meisten davon in Graubünden. Grösser werden ist auch das Ziel für die Zukunft. In den nächsten Jahren will Rätien Energie darum rund 2,5 Milliarden Franken in neue Kraftwerkanlagen im In- und Ausland investieren. Die bekanntesten Projekte sind da sicher das Pumpspeicherwerk Lago Bianco in Buschlaf oder das umstrittene Kohlekraftprojekt im norddeutschen Brunsbüttel. Immer wichtiger wird für den Konzern auch Osteuropa. Rumänien zum Beispiel soll zum regelrechten Schlüsselmarkt werden.
Wenn wir schauen, wo Rumänien heute steht, dann kann man zuerst einmal feststellen, dass der durchschnittliche Energiebezug, also elektrische Energiebezug, den man in Rumänien hat, pro Kopf etwa dreimal niedriger ist als in der Schweiz. Das heisst, wir sehen dort erhebliches Potenzial.
Wenn der Energieverbrauch in Rumänien steigt, will die Rätien Energie also den Schuh reinhaben und mitverdienen. Vor allem die Wasserkraft sei dort vielversprechend und darum könnte das Land, ähnlich wie die Schweiz, zu einer zweiten Energiedrehscheibe in Europa werden, sagt Eduard Rickli. Rumänien also als zweiter Heimmarkt von der Rätien Energie?
So möchte ich das zum heutigen Zeitpunkt nicht ausdrücken, nein. Aber selbstverständlich werden wir jetzt das Gewicht darauf legen, dass wir dort eine gute Marktentwicklung vorantreiben können.
Gute Marktentwicklung, was das genau heisst, hat Eduard Rickli heute nicht verraten. Nur so viel, auch eigene Kraftwerkprojekte in Rumänien seien das Thema. Das würde in die Strategie der Rätien Energie passen. In Zukunft will der Konzern nämlich stärker auf die Stromproduktion setzen als heute.
Die Stadt Chur schliesst das letzte Jahr mit einem Gewinn von rund 700'000 Franken ab. Im Vorjahr hat es noch ein Plus von über 4 Millionen Franken gegeben. Die Schuld für die schlechte Rechnung sind Steuereinnahmen von Firmen, die wegen der Wirtschaftskrise deutlich gesunken sind. Bei Domatems ist heute Nachmittag ein 83-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er ist mit seinem Auto auf einem Bahnübergang gestanden, wo ein Zug gekommen ist. Der Mann hat noch probiert auszusteigen, ist aber vom Zug erfasst worden. Er ist schwer verletzt ins Kantonsspital auf Chur geflogen worden. Der Zugverkehr war länger unterbrochen gewesen. Das Museum vom Kloster St. Johann zu Misteier kriegt eine neue Leiterin, die Südtirolerin Elke Larcher. Sie ist seit längerem Kommunikationschefin im Kloster. Dazu her übernimmt sie jetzt auch die Leitung vom Museum. Sie löst Stefanie Osmitz ab. Das Kloster St. Johann gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Graubünden steht vor einem regelrechten Wahlkrimi. So spannend wie im Juni ist es schon lange nicht mehr. 8 Kandidaten und 2 Kandidatinnen buhlen um einen Sitz in der Bündner Regierung. Entscheidend für alle, die Wahlkampagne. Da setzt man auf bewährte Rezepte wie Plakat und den direkten Kontakt zum Volk. Gefragt sind aber auch außergewöhnliche Aktionen. Sarah Hauschild.
Schon letzten Sommer, noch kaum jemand von den Wahlen geredet, ist der Kandidat von der SP, der Martin Jäger, in der Mission Regierungsrat durch den ganzen Kanton tingelt. Wegen dem direkten und persönlichen Kontakt zu der Bevölkerung sei die Reise ein wichtiger Teil von ihrer Kampagne gewesen, sagt der Wahlkampfleiter Christoph Dietler. So richtig los ging es aber erst jetzt.
Und die starten wir jetzt eigentlich in der letzten Phase mit den klassischen Kommunikationsmitteln, also Inserat und Plakat.
Auf die klassischen Wahlkampfinstrumente setzen auch die anderen Parteien. Samt und sonders sollen ihre Kandidatinnen und Kandidaten aus den Zeitungen und von den Bündner Plakatwänden lächeln in den nächsten Monaten. Ein erster Flyer vom SVP-Kandidat Heinz Brand ist gerade in den letzten Tagen in die Bündner Haushalte geflattert. Wie bei der SP findet man aber auch bei der SVP, dass die Regierungskandidaten in erster Linie Volksnähe zeigen sollen. Der Wahlkampfleiter von der SVP, der Reto Rauch.
Das soll jeder, der will, die Möglichkeit haben, mal mit unserem Kandidat zu reden und direkt können Fragen zu stellen.
Hilfreich sind immer auch die Schützenhilfe von auswärtigen Politgrössen oder sogar von den parteieigenen Bundesräten, heisst quer durch alle bürgerlichen Parteien. Bei der Bündner CVP unterstreicht man aber, dass es an so Anlässen nicht nur ums gemütliche Zusammenhocken ging. Zu ihrer Wahlkampagne gehören ja auch kontroverse Podiumsdiskussionen. Der CVP-Mann Andrea von Zun sagt, es ging darum,
dass der Kandidat oder die Kandidatin immer einen Disput auch eine klare Antwort kann geben kann. Und zwar nicht einfach vorbereitet das Papier ablesen, sondern halt in einer Diskussion kann Parole bieten.
Neben den verschiedenen Wahlanlässen wird auch das Internet immer öfters als Plattform braucht. Vor allem die Kandidaten von der CVP und der Grünliberalen haben für sich moderne Internetplattformen entdeckt. Einer der Verantwortlichen von der Grünliberalen, der Simon Casutt.
Außerdem werden wir sicher die neue Medien wie ihr Web 2.0, also was da reinkommt, von Twitter über Facebook und das Internet als Gesamtinstrument benutzen.
Weniger Ausgriffe dagegen der Auftritt von der BDP. Im Internet sucht man vergeben nach einer persönlichen Homepage von den beiden bisherigen Regierungsräten Barbara Janom und Hans-Jürg Drachsel. Ihre Wahlkampfleiter, der Jerry Luzzi, gibt zu, dass da noch einiges möglich wäre. Aber
das ist immer das über der Gratwanderung, was nötig ist und was sinnvoll ist und was nicht irgendwie als überbordend angeschaut wird.
Auch wenn die beiden BDP-Kandidaten durch ihren Job schon bekannt sind, sei es nicht ausgeschlossen, dass man in der nächsten Zeit ihren Auftritt im Internet noch verbessere, sagt Jiri Luzzi weiter. Und auch die FDP ist am Arbeiten. Wie alle anderen Kandidaten sucht auch der bisherige Martin Schmid zuerst einmal den direkten Kontakt zu der Bevölkerung. Sein Wahlkampfleiter, der Markus Feldscher, ist aber überzeugt, dass es bei der aktuellen Ausgangslage noch einiges mehr braucht.
Die klassische Werbung wird untergehen vor lauter Plakat und Inserat. Und deshalb wird es wichtig sein, dass man spezielle Sachen macht, die Überraschungseffekte haben.
Was genau die FDP mit ihrem Kandidat vorhat, will sie noch nicht verraten. Und auch der einzige Parteilose im Boot, Christian Brosi, will nicht alles ausplaudern, was er während dem Wahlkampf noch so vorhat. Nur so viel, er werde nicht, wie andere, als Kleber in Lebensgrösse auf einem Auto erscheinen, sondern seine Ideen unter anderem via E-Mail verbreiten.
Mit E-Mail-Aktionen, dass ich probiere, möglichst viele Leute dort direkt erreichen, oder? Da werden wir schon noch probieren, einiges zu machen. Oder?
So viel wie andere kann der Christian Brosi aber sicher nicht machen. Er hat rund 40'000 Franken für seinen Wahlkampf. Die Parteien aber gehen an, dass sie zwischen 100 und 150'000 Franken ausgeben. Das Geld kommt von Sponsoren und Gönner und ein guter Teil kommt immer auch noch aus dem persönlichen Portemonnaie der Kandidatinnen und Kandidaten.
Mit welchen Mitteln die Parteien auf Stimmenfang gehen, Sarah Hauschild hat berichtet. Im Kanton Graubünden und Appenzell-Ausserrhoden können die Gemeinden selber entscheiden, ob sie die Ausländerinnen und Ausländer abstimmen lassen oder nicht. Im Kanton Thurgau haben verschiedene Kantonsräte das auch wählen. Der Vorschlag ist bei der Mehrheit vom Rat aber gar nicht gut angekommen. Sandra Schöneberger.
Mutter von dem Vorstoss im Thurgauer Parlament ist die SP-Frau Barbara Kern. Sie ist überzeugt, dass es nur positiv wäre, wenn Ausländer auch in den Thurgauer Gemeinden könnten wählen und abstimmen. Wer mitbestimmen kann, der integriere sich leichter und besser. Und weil heutzutage immer weniger Leute an die Urne gehen, sei das Recht für die Ausländer umso wichtiger, sagt Barbara Kern.
Können und vor allem wollen wir es uns längerfristig in unserem Zusammenleben leisten, einen zunehmenden Anteil unserer Bevölkerung von der politischen Mitbestimmung auszugrenzen. Wir sind der Meinung, nein.
Wir, das sind neben der SP und den Grünen vor allem Vertreter aus der Region Kreuzlingen gewesen. In Kreuzlingen, gerade an der Grenze zu Deutschland, wohnen seit Jahr und Tag fast 50% Ausländer. Und da müssen wir ausnützen, meint Marion Thieler von den Grünen.
Es ist ein Gewinn für uns, wenn wir interessierte ausländische Bürger mit einbeziehen. Es ist nicht eine Gnade für die Betroffenen oder ein Geschenk für sie, sondern es ist wirklich für uns und unsere Gesellschaft auch ein Gewinn.
Von einem Gewinn haben die Bürgerlichen nichts wissen wollen. Wenn Ausländerinnen und Ausländer in den Gemeinden dürften wählen, wäre da nämlich nur der Anfang, ist die SVP überzeugt gewesen. Der Fraktionssprecher David Blatter.
Wir sind der Auffassung, dass die Einführung des Stimm- und Wahlrechts auf kommunaler Ebene ein erster Schritt wäre, auf den weitere folgen müssten, wie das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler und eidgenössischer Ebene. Dem können wir nicht zustimmen.
Die grosse Mehrheit der Bürgerlichen und auch die Regierung sind der Meinung, dass Ausländer, die mitbestimmen wollen, sich einbürgern lassen. Das sei gut, weil dann zuerst abgeklärt werde, ob jemand das politische System in der Schweiz kennt oder nicht.
Das Herz von jeder Zeitung ist ihr Archiv. Dort kann man herrlich stöbern und schauen, was oder über was vor 100 Jahren berichtet worden ist und auch wie darüber berichtet worden ist. Im Glarner Medienhaus braucht es jetzt aber Platz und darum wird das Zeitungsarchiv im Internet versteigert. Roland Wermelinger.
Glarner Historiker müssen keine Angst haben. Die letzten 100 Jahre Zeitungsgeschichte mit Titeln, die es heute schon lange nicht mehr gibt, wie das Glarner Volksblatt, Glarner Nachrichten, der Freie Glarner oder der Lindkurier, sie werden zwar verscherbelt, aber weil die Zeitungsredaktion und die Inserateabteilung immer Zeitungen aufbehalten, wird jetzt eben ein Archiv aufgelöst. Im Keller vom Glarner Medienhaus sind sie versorgt, in dicken Bänden von 1 bis 6 Monaten eingebunden. Wenn man so einen Schinken aufklappt, fallen zuerst einmal die vielen kleinen Inserätli auf. Von solchen Zeiten kann der Thomas Kuhndert von der Südostschweiz Publicitas AG nur noch träumen.
Das waren noch andere Verhältnisse gewesen. Ja, dort mussten wir Inserat noch ablehnen am Vortag, weil es einfach keinen Platz mehr hatte. Das ist heute natürlich schon nicht mehr ganz so.
Ein zufälliges Beispiel, 9. Januar 1954. Auf einer Viertelseite wird man eingeladen an Eishockey-Match Glarus gegen Klosters. In der Pause trat die June McDonalds auf, eine englische Profikunstläuferin. Nebendran gibt das Kino bekannt, dass der Charlie Chaplin-Film Limelight wegen grosser Erfolg zu Glarus und Schwanden verlängert werde. Und die Firma Andreas Knobel und Sohn aus Glarus wirbt für Skifälle aus Eigenfabrikation, aus Seehundfell für 20 Franken. Die meistens älteren Leute, die bei der Maya Speich-Giesler am Empfang ein Musterband anschauen, fällt die heute exotisch anmutende Werbung auch auf.
Ja, es ist so, dass wenn die Leute auf dem Blättern sagen, wow, das ist schon interessant und vor allem die Werbung, wie sich da gewandelt hat, wie die Werbung gemacht haben, auch mit all diesen Bildern und die Texte, die sie da noch von Hand eigentlich gesetzt haben. Also es ist, sie können sich recht verweilen.
400 solche Zeitungsbände aus 100 Jahren kann man im Internet ersteigern. Startpreis 1 Franken, der ganze Band. Für über 300 Bände gibt es schon Gebot. Viel mehr, als man sich erhofft hat, freut sich der Thomas Kuhndert.
Mitboten haben querbeet alle. Wir haben ganz junge Leute im Alter von 18, 20, und ich weiss, die mitboten haben, die ihre Band ersteigern von ihrem Geburtstag oder ein Geschenk haben für die Grosseltern oder für den Vater oder die Mutter. Und dann hat es aber auch viele ältere Leute, die Zeitungen von damals, wo sie noch geschafft haben, wo sie jung waren, die diese Zeitungen ersteigern wollen.
Zeit vergeht wie im Flug im Zeitungsarchiv. Da kann man zum Beispiel nachschauen, wie Glarner Zeitungen 1912 über den Untergang der Titanic berichtet haben. Oder man blättert sich an die Olympischen Spiele 1988 in Calgary, wo Vreni Schneider abgeräumt hat. Am Tag vom Riesenslalom steht zwar nur knapp, dass das Resultat bei Redaktionsschluss leider noch nicht bekannt war, aber einen Tag später findet man dann das Foto der strahlenden Skikönigin. Zwar noch kein Farbfoto, aber dafür ist der Titel schon in Goldschrift gedruckt.
Der Roland Wermelinger. Übrigens, ein grosser Teil der Zeitungen ist mittlerweile weg. Über 7'000 Franken sind dafür gezahlt worden. Einzelne Bände vom Glarner Zeitungsarchiv kann man noch bis nächstes Dienstag ersteigern. Der Link fürs Internet finden Sie bei uns auf regionaljournal.ch. Fernsehschauen, Computerspiel machen, viele Kinder und Jugendliche haben heute Hobbys, die weit weg sind von realer Welt. Die Fantasiewelt und auch Gewalt in gewissen Computerspielen stellen die Eltern und Lehrpersonen vor eine grosse Herausforderung. Die einen würden so Spiel am liebsten komplett verbieten. Für andere ist das keine Lösung. Das hat auch eine Tagung von Fachleuten im St. Gallischen Oberutzwil gezeigt. Lea Führer.
Das Strafgesetz ist eigentlich klar. Darstellung und die Einfuhr von gewaltverherrlichenden Ton- und Bildaufnahmen sind verboten. Das Verbot würde im Prinzip auch für die entsprechenden Computerspiele gelten. Aber was für die einen eindeutig Gewalt und Gewaltdarstellung ist, ist für andere einfach ein Spiel. Das Gericht hat so einen Fall nämlich schon mal abgewiesen. Dort ist ein einzelner Verkäufer angeklagt worden, weil er einem Minderjährigen ein Killerspiel verkauft hat. Der Thomas Merz, Leiter der Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Genau der Prozess hat gezeigt, dass im Moment die gesetzlichen Grundlagen eigentlich zu wenig stark sind, um wirklich jetzt ein Verbot vom Verkauf eines Spiels an zu junge auch zu verhindern. In dem Sinne braucht es weitere gesetzliche Massnahmen.
Eine mögliche Lösung könnte ein eigenes Gesetz gegen Killerspiele sein. Ein Gesetz, das solche gewalttätige Spiele in der Schweiz verbietet. Mit so einem totalen Verbot würden wir aber die Falschen bestrafen, sagt der Präsident vom Verein für Erwachsene Spieler, der Thomas Riediker.
Es ist darum keine Lösung, weil es eine grosse Gruppe von Menschen, die noch nie jemandem Schaden zugefügt haben und das auch nicht beabsichtigen, einfach so auf einen Schlag kriminalisiert und sagt, ihr seid jetzt psychisch krank, weil ihr so Sachen spielt. Ihr solltet das nicht, ihr macht etwas falsch.
Anders sieht das der Thomas Merz. Ihm ging es nicht nur um ein grundsätzliches Verbot.
Also ich finde, das Verbot muss zumindest ernsthaft diskutiert werden. Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, die Gesellschaft muss die Frage rund um gewalthaltige Killerspiele ernst nehmen. Und der unlimitierte Zustand, wie wir es heute haben, ist aus meiner Sicht unhaltbar. Ob am Schluss ein Verbot die richtige Lösung ist, da ist aus meiner Sicht nicht einfach klar.
Der Grund dafür, dass überhaupt ein härteres Gesetz gefordert wird, sind verschiedene Amokläufe und andere Gewalttaten. Es sind nämlich gewalttätige Computerspiele, die die jungen Menschen zu so Sachen im echten Leben animieren, heisst es beispielsweise in einer Motion, die morgen im Nationalrat behandelt wird. Die These werde durch zahlreiche Studien unterstützt, aber genau damit ist der Thomas Riediker, Präsident vom Verein Game Rights, nicht einverstanden.
Es gibt eben die Studien, die dazwischen drinstehen, die so ein bisschen sagen, es hat sicher eine Auswirkung. Die ist aber, wenn man es vergleicht mit Faktoren wie sozialer Ausgrenzung, wie Mobbing, wie die Eltern, die nicht aufpassen, Perspektivenlosigkeit und vielleicht auch eine Neigung zu Aggression, zu Gewalt, dass man einfach muss sagen, das ist so ein kleiner Faktor, der kann nie und nimmer als einziger, also man kann ihm nicht Schuld zuschieben für das, als einziges, man muss an einem anderen Ort ansetzen.
Dass nicht nur solche Computerspiele die Schuld an Gewalttaten sind, sieht auch der Thomas Merz ein. Trotzdem, sagt er, die Forschung zeige eine gewisse Tendenz dazu auf.
Fakten zeigen in den letzten Jahren einfach zunehmend in eine Richtung, dass wirklich die Nutzung von gewalthaltigen Spielen problematisch kann sein, unter bestimmten Bedingungen. Also da ist etwas, was natürlich die Wirkungsforschung immer auch schwierig macht. Das gleiche Medium wirkt bei unterschiedlichen Leuten möglicherweise unterschiedlich.
Und darum fühlen sich viele Gamers, also die so Spiele spielen, auch zu Unrecht beschuldigt und durch ein allfälliges Verbot nicht recht ernst genommen, sagte Thomas Riediker.
Es ist auch darum falsch, weil es wird gerade ein Kühler hervorgeholt, ohne dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt mal eine bestehende Altersklassifikation effektiv als Regulation einzusetzen, schauen, ob das funktioniert, versuchen mal eine faire Lösung, man sagt gerade nein, verbieten und ab vom Tisch. Es ist einfach keine ehrliche Lösung, es wird nicht aufs Problem eingegangen.
Und dass ein Problem besteht, in dem sind sich alle einig. Aber wie soll mit den gewalthaltigen Computerspielen in Zukunft umgegangen werden, der Thomas Merz.
Die Lösung kann sich auch nicht auf einen Faktor beschränken. Also es braucht so eine Lösung, dass man auf allen Ebenen ansetzt. Man muss eben von Schule mit einbeziehen, die Ebene Elternhaus mit einbeziehen, Betreuung ausserschulisch muss angeschaut werden. Es gehört aber auch das Engagement von der Computerspielindustrie dazu.
Den Eltern fällt eine besondere Rolle zu. Da dagegen hat auch der Präsident vom Computerspielverein, der Thomas Riediker, nichts einzuwenden.
Was wichtig ist, ist, dass Eltern an das Thema herangeführt werden, wie auch Lehrer, wie auch Politiker, wie auch Medienschaffende und sich mal effektiv in einem fairen Rahmen mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, die positiven Aspekte sehen, die negativen und nicht immer nur schauen, mal, da wird geschossen und da spritzt Blut.
Damit die Eltern die Spiele aber nicht selber testen müssen, müssen sie eine Altersbeschränkung wie beim Kinobesuch annehmen. Daran können sich dann die Erwachsenen orientieren.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Sohn vom Kollegen Spiel bekommen hat und jetzt spielen sie das zusammen, das Spiel ist ab 16, sie sind 11, 12. Und jetzt kommt der Vater rein und er erkennt die Thematik an sich. Das ist ja zum Teil schon das, was fehlt. Ich kann sagen, ich sehe, das Spiel ist nicht für euch geeignet, ich schaue die Hülle an, es steht 16 drauf. Wieso spielt ihr das? Ich nehme das weg. Das haben die nicht zu spielen.
Das System der Altersbeschränkung müssen wir aber gesetzlich verankern, sagte Thomas Riediker.
Die Lehrführer, sie hat aus Obrutzwil berichtet. Jetzt zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht ist es häufig klar und die Temperaturen sinken auf rund 0 Grad. Wer die Sonne heute nicht hat geniessen, der kann sich auf morgen freuen. Es gibt nämlich noch mal einen sonnigen Tag. Allerdings hat es auch morgen wieder Schleierwolken, wo die Sonne zum Teil nur milchig durchlässt. Morgen wird es noch etwas wärmer, es kommt nämlich auch ein bisschen der Föhn. Die Höchstwerte liegen zu Davos bei 10 Grad, zu Disentis bei 13, zu Ilanz bei 16, zu Chur und zu Meienfeld bei 18 Grad. Morgen am Abend gibt es dann im Misox langsam aber sicher ein bisschen mehr Wolken. Und am Freitag ist es nur noch zeitenweise sonnig, den Tag durch ziehen einmal dichtere Wolken auf, an den meisten Orten bleibt es aber noch trocken. Temperaturen am Freitag bei 16 Grad, mit Föhn längt sogar für 18 Grad.
Und das war heute in Graubünden wichtig. Die Rätsel-Energie hat letztes Jahr so viel verdient wie noch nie. Trotz schwierigem Umfeld hat der Bündner Energiekonzern 111 Millionen Franken Gewinn gemacht. Der Umsatz ist mit 2 Milliarden etwa gleich geblieben. Das Unternehmen hat heute angekündigt, in Rumänien Fuß zu fassen. Der Markt dort hat grosses Potenzial. Was die Rätsel-Energie konkret plant, haben die Verantwortlichen nicht verraten. Die Stadt Chur schließt das letzte Jahr mit einem Gewinn von rund 700'000 Franken ab. Im Vorjahr hat es noch ein Plus von über 4 Millionen Franken gegeben. Die Schuld für die schlechte Rechnung sind die Steuereinnahmen von Firmen, die wegen der Wirtschaftskrise deutlich gesunken sind. Im Bündner Regierungsratswahlkampf setzen die Parteien auf die klassischen Werbeaktionen wie Plakat- und Inseratekampagnen. Das zeigt eine Umfrage vom Regionaljournal. Auch der persönliche Kontakt der Kandidaten und Kandidatinnen zum Volk wird gross geschrieben. Zum Teil setzen die Parteien auch auf moderne Plattformen wie Facebook und Twitter. Die Parteien gehen an, dass sie zwischen 100 und 150'000 Franken in den Wahlkampf stecken. So viel vom Regionaljournal Graubünden am 17. März. Sie finden uns auch im Internet. Unter regionaljournal.ch können Sie Sendungen und Beiträge nachlesen oder als Podcast herunterladen. Am Mikrofon ist der Silvio Lichti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.